Mein Name ist Irene Koker und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekoker.de. Dort kannst du auf meiner Startseite auch meinen monatlichen Newsletter abonnieren. Und dann wirst du über zukünftige Podcast-Folgen und auch meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der neuen Musikzeitung. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast für euch, nämlich Theo Geißler. Ja, der Verleger des Conbrio Verlages ist, zudem eben auch die NMZ gehört. Und die besagte Neue Musikzeitung wird dieses Jahr 70 Jahre alt. Und deswegen ist es mir eine große Ehre, einmal mit dem Chef selbst, also Theo Geißler, ein Interview zu führen. Und ja, ich bin gespannt, was ihr da für euch mitnimmt. Ich fand es ein ziemlich klasse Interview mit Theo und wir deuten das ja auch in dem Gespräch an. Ich habe natürlich die Redaktion auch kennengelernt, war bei einem sogenannten Redaktionstreffen und ich mag die Atmosphäre und den Umgang und ja, wie dort Dinge angegangen werden bei der Neuen Musikzeitung sehr, 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 sehr gerne. Nun also das Interview mit Theo Geißler. Hallo lieber Theo Geißler, ich heiße dich heute ganz herzlich in meinem Podcast willkommen.
Hallo Irene Koker, ich freue mich sehr und fühle mich geehrt, in diesem wunderbaren Rahmen ein paar Worte sagen zu dürfen.
Ja, ich bin auch ganz glücklich und wir haben ja also abgesehen davon, dass du natürlich eine super interessante und inspirierende Person bist, die ich schon immer mal interviewen wollte, haben wir einen sehr schönen Anlass, denn die NMZ, die neue Musikzeitung, wird tatsächlich 70 Jahre alt.
Ja, sie ist jetzt im 70. Jahrgang. Wenn man jetzt mal ganz menschlich rechnen würde, geboren ist sie also vor 71 Jahren. Ne? Aber wir feiern natürlich schon dieses Jahr, damit wir nächstes Jahr auch noch feiern können. Ich denke mal, 2 Jahre lang feiern diese wunderbare Zeitschrift, das ist es schon wert, ja.
Genau, super. Da kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Ich möchte aber, weil wir ja hier an dem Neue Musik Leben Podcast sind, wo es ja auch um neue Musik geht, fragen, ob du oder du hast bestimmt auch Berührungspunkte zur neuen Musik. Welche Berührungspunkte hast du mit neuer Musik und was bedeutet Musik in deinem Leben?
Also ich könnte eine schräge Geschichte aus meinem Leben erzählen, die ich mal heimtückisch zu meinem Hauptlink zur neuen Musik gemacht habe. Ich war, glaube ich, 10 Jahre alt, habe bei einem Krippenspiel mitgemacht und war sehr verliebt in einen Engel namens Susi. Wir verzogen uns irgendwie in den Orgelraum. Und weil ich größer war als sie, habe ich mich auf die Orgel gesetzt und einen grandiosen Cluster erzeugt. Und das war, glaube ich, mein erster Sprung in die Welt der neuen Musik. Es hat dann ein bisschen gedauert. Ich habe ja erst Akkordeon, dann ganz wenig Klavier und dann auch Trompete gespielt und das aber eher dann in der Dixieband. Und die hat sich dann aber modisch, wie das damals war, in eine Bigband verwandelt und die brauchen keinen Trompeter, außerdem hat mich notgebissen, sodass meine Lippenspannung in dem Moment nicht mehr die beste war. Und dann hatte ich erstmal so ein bisschen Distanz. Richtig enthusiasmiert von neuer Musik war ich dann eigentlich durch einen tollen Musiklehrer, den ich hatte in der Oberstufe, der Herbert Hechtel in Ansbach, selber Komponist, und der hat mich mit Arnold Schönberg, damals war das Neue Musik, bekannt gemacht, und ich war also hin und weg über diese ganz andere Klangwelt. Und dann wurde mir also klar, ja, da eigentlich in diesen Experimentierfeldern, in diesen nicht, bereits mehrfach ausgelutschten Klangwelten, sondern in dem, was man noch nicht gehört hat, da liegt eigentlich die Zukunft. Und das ist spannend. Und dann gab es eine zweite sehr intensive Berührung, als ich ungefähr 21 oder 20 war. Ich habe sehr spät das Abitur gemacht, weil ich war sehr schwer erziehbar und bin habe mehrere Schulen gewechselt und auch Internate. Ja, und wie gesagt, dann habe ich sehr früh geheiratet, deshalb, sicherheitshalber, und musste arbeiten, klar, neben dem Studium ein bisschen Kohle ranzuschaffen. Und da bin ich bei dem Verleger Bernd Bosse untergeschlüpft. Und der hat mich mit Stockhausen, Jünglingen im Feuerofen bekannt gemacht. Und da war ich noch Wecker. Das war also unglaubliche Musik für mich, unglaubliche Klänge. Und das war eigentlich so das Affine. Ich hatte auf der anderen Seite aber auch noch eine ganz andere Berührung mit der zeitgenössischen Musik, nämlich mit der zeitgenössischen Kirchenmusik. Im Bosse Verlag erschienen nämlich damals die ersten 9 geistlichen Lieder, ungefähr auf dem Niveau von Vater Abraham und den Schlumpfen, was nun die Tonalität betraf. Das hatte natürlich den Hintersinn, dass die Gemeinde da irgendwie wenigstens ein bisschen mitsingen konnte. Ich erinnere mich noch an Danke und ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, eigentlich sehr schöne Lieder. Und für die machte ich dann auch Werbesprüche so in dem Sinn, Musik mit der Gitarre vorm Bauch, intensiv, wunderbar. Naja, und so entwickelt sich das Ganze. Und dann landete ich auch über Bernd Bosse erstmal beim Vorläufer der Neuen Musikzeitung, der Musikalischen Jugend von der Jeunesse Musicale. Da durfte ich 2 Regionalseiten in Regensburg betreuen, die er damals schlauerweise gemacht hatte. Die Zeitung wurde dann in Schulen verteilt und das war sozusagen ein Feuilleton, dass die damalige Lokalpresse nicht erfüllen konnte. Da brauchte es so erleuchtete Geister in meinem Alter ungefähr. Und die habe ich betreut und bin dadurch auch in die Jeunesse Musicale reingewachsen, so ein bisschen, die in Weckersheim ja alles Mögliche gemacht hat, von der Oper bis zur zeitgenössischen Musik damals. Und das hat mich also im Grunde genommen durchs ganze Leben begleitet. Ich bin heute noch mit der Jeunesse eng verbunden, auch die Neue Musikzeitung ist es nach wie vor. Ja, und so kam das erstmal, ja.
Ja, das freut mich zu hören, dass auch bei dir die Neue Musik doch durchaus einen Stellenwert hat. Ich finde es auch cool, dass du selber Instrumente spielst. Das wusste ich noch gar nicht.
Gespielt hast, muss ich sagen. Ich habe dann, ja, ich bin dann in die passive Faulheit gerückt. Und ich meine, wenn man wirklich, wenn man dann in dem Bereich arbeitet, schreibt, und ich habe ja auch andere Medien noch bedient, irgendwie habe ich es nicht mehr gepackt, dann richtig auch ein Kornett zu bedienen. Ich habe mir zwar eins gekauft, aber das ist jetzt bei der Musikschule hier gelandet und wird sicher sinnvoller genutzt als von mir.
Genau, du hast gerade erwähnt, du hast eben ja nicht nur im Printbereich sehr, sehr viel gemacht, sondern du warst ja auch bei Radio und auch, glaube ich, Fernsehen. Wie ist das gekommen?
Also beim Fernsehen habe ich eine Kindersendung gemacht zusammen mit einem, ich war ja auf der Hochschule für Fernsehen und Film. Wir haben die absolviert und ich hatte einen guten Kumpel, den Jörg Grünler, der später auch vom Tatort bis was weiß ich wohin Filme gemacht hat. Ich hatte also auch natürlich Filme gemacht, unter anderem eine ziemlich verbotene Version von Peter und der Wolf und auch einen Film, einen einzigen winzigen Preis in meinem Leben habe ich errungen, aber eigentlich auch einen Musikfilm, nämlich das war 1972, Ulrike Meifert hat damals die Goldmedaille gewonnen im Hochsprung und ich habe eine Familie gefilmt, wo die Tochter mit Legosteinen gespielt hat und die Familie war völlig begeistert von dem Ding, hat die Tochter nicht beachtet und daraufhin hat die Tochter dem Vater während des Deutschlandlieds, während der deutschen Nationalhymne ein Legohaus an den Schädel gedonnert und der Vater hat ihr mächtig eine geknallt und dann hinterher mit seiner Gattin zur dreifach aneinander gehängten deutschen Nationalhymne zu schwufen und zu tanzen. Naja, wie dem auch sei. Also du merkst, auch in dem Bereich war ich musikalisch engagiert. Und dann haben wir zusammen 65 Folgen von Clown und Co. gemacht. Das war eine Kindersendung, die im Bayerischen und im Südwestfernsehen gelaufen ist. Und wir wurden da deswegen benötigt, weil natürlich die strammen Bayern die amerikanische Sesamstraße nicht wollten, da mit ihren seltsamen Figuren, was wir aber mit schweren Strafen belegt haben, so dass wir zum Schluss dann die Kinderkommunisten hießen beim Bayerischen Fernsehen, ja, weil wir haben so aufwiegerische Märchen geschrieben und die hat ein exzellenter Schauspieler auch wunderbar dann vorgetragen und so weiter und die waren alle sehr systemkritisch, ja.
Aber und, da hast du auch deinen Humor schon einbringen können.
Das konnte ich schon, ja, das hat wirklich eine ganze Zeit lang Spaß gemacht. Bloß dann, also nach 60 Folgen, denkst du, nee, entweder du bleibst jetzt in diesem Bereich oder du gehst, was du eigentlich vorhast, nach Hollywood. Das ist natürlich überhaupt nicht geworden, sondern ich bin bei der NMZ gelandet, aber das ist da eigentlich noch besser als Hollywood, finde ich heute.
Genau, aber was hast du noch bei Radio und Fernsehen gemacht? Da gab es ja noch einiges, oder?
Ja, ich habe dann ziemlich lange, nämlich 148 Sendungen lang ein Musikmagazin im Grunde genommen namens Taktlos gemacht und so war es auch immer mit Live-Musik und eigentlich spannenden Gästen und eben eine Sendung, die nicht ganz so lang gehalten hat, ich glaube nur 10 Jahre, die ist Kontrapunkt und war ein westöstlicher Dialog eigentlich immer, das habe ich am Anfang zusammen mit einem Kollegen aus den 9 Bundesländern gemacht und wir wollten aufzeigen, dass unserer Meinung nach die schöne Wiedervereinigung nicht zu den grünen Landschaften geführt haben, zumindest nicht im Bereich der Kultur an vielen Stellen. Also wir hatten so Sendungen wie auch über Kindersendungen beispielsweise Pitti Platsch kontra Pumuckl. Oder wir haben uns um Jazz Ost, Jazz West gekümmert und wir haben uns um Musikschulwesen in den neuen und in den alten Bundesländern gekümmert, um Musikkabarett und so weiter. Das war, fand ich auch, damals war es einfach, glaube ich, wir waren zu früh dran, denn es hat den Intendanzen nicht so viel Spaß gemacht, dass wir nicht die Kohlschen Ödfelder gedüngt haben, sondern dass wir halt kritisch waren.
Und aber das daraufhin, ist auch eine Stärke, ne? Also du guckst dir ja Dinge genau an und du weißt genau.
Naja, damals waren wir da.
Finger in die Wunde legen. Also ich denke, das erwarte ich ja auch von einem guten Journalisten oder Verleger, dass er.
Ja, aber das war die Unzeit dafür. Das war noch zu kurz. Das, ich meine, was jetzt alles so zum Teil hochkocht an auch Erkenntnissen darüber, was diese westliche Kapitalismus-Bonanza in den östlichen Bundesländern niedergewalzt hat, weggeräumt hat. Das war ja damals, das durfte man fast nicht laut sagen, ne? Auch im Kulturbereich oder gerade im Kulturbereich, wenn ich überlege, wie der ehemalige Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks, der Mühlfenzel, in den öffentlichen Medien, muss man sagen, der damalige DDR gehaust hat, das war schon wüst. Und er hat im Grunde genommen etliches, was eben gewachsene Kultur war und nicht nur Propaganda und nicht nur, Stasi-Mist oder sowas, das hat er einfach wegrasiert. Und da hat auch gute Leute einfach aus ihren Ämtern gehoben, den allen Wessis vor die Nase gesetzt, ich sag's mal so. Und sowas macht natürlich keine gute Stimmung. Und auch Westformate ganz einfach drüber gestülpt oder neu eingeführt. Und wenn ich nach Berlin fahre und ich höre den Mitteldeutschen Rundfunk, dann rollt's mir die Zehennägel auf, wenn ich die Moderatorinnen und Moderatoren heiter immer sage, und jetzt wieder neue Musik, und dann kommt irgendwie so ein ein Gequäke, ja, ja.
Was ist für dich der Unterschied zwischen dem Printbereich und dem Funk- und Fernsehenbereich?
Also ich denke, Druck ist schon haltbarer. Ist im Grunde genommen weniger spontan natürlich, weil ich, wenn ich schreibe, dann denke ich schon irgendwie so ein bisschen, das liest mal jemand und das liegt dann mal rum und wird vielleicht in einem Jahr nochmal gelesen und das muss ich schon ein bisschen genauer vielleicht prüfen. Dann fehlt dem aber ein Teil der Spontaneität und auch der Fehler, die ich mache, und passiert mir natürlich genauso. Und dann ist es, ich würde mal sagen, meistens doch ein Hauch weniger lebendig, aber vielleicht doch ein Stück ernsthafter, auch wenn es lustig ist. Und manchmal fallen einem ja auch beim Nachdenken ein paar originelle Formulierungen oder neue Definitionen ein, die einem jetzt in so einem Gespräch nicht so von den Lippen perlen. Und das tut dann dem Verschriftlichten auch gut, wenn und hilft bei der Lesbarkeit. Ja, das ist ein Unterschied. Und wie gesagt, ich denke mal, im Funk wie auch im Fernsehen, die Sachen versenden sich. Ich meine, gut, jetzt wird gespart und wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt. Auf der anderen Seite kriegen die Öffentlich-Rechtlichen natürlich ordentlich Konkurrenz durch die Streaming-Dienste aller Art, auch durch Podcasts, zum Beispiel im qualitativen Bereich, wie du ihn machst, wo möglicherweise ja Information und auch Informationstiefe stattfindet, die der Öffentlich-Rechtliche in seiner schwankenden Gestalt auf einem angeblich materiell sehr dünn und locker gespannten Drahtseil gar nicht leisten kann. Da muss er sich anstrengen, denke ich mal, um da mitzuhalten und eigene Wege zu finden. Natürlich, jetzt geht alles über Trimedialität. Jeder muss also auch gleich einen Film noch dazu machen und am besten eben gleich einen Podcast. Und ich kenne sehr viele Redakteurinnen und Redakteure, die sind im Grunde genommen Spezialisten. Das sind auch Spezialisten des Wortes und der Sprache und auch des Komponierens von Sendungen ganz eben und von Themengestaltung für ihr Fachgebiet. Das ist ja dann entweder Funk oder vielleicht dann eben auch Video oder Fernsehen. Und die wollen gar nicht alle drei Sachen machen. Und trotzdem, also die Youngster, die da jetzt zunehmend ja doch auch gerne genommen werden, um dem Ganzen einen frischen, jugendlichen Touch zu geben, die lernen das dann so. Und wir haben uns jetzt zum Beispiel vorgenommen bei der MZ, wir machen ja eine Akademie. Das ist so ein bisschen das Ergebnis auch unserer Überlegungen, was machen wir zu unserem 70. Und da wollen wir durchaus versuchen, die entsprechenden Fakultäten, sprich Bild, Sprache, Geschriebenes, so zu vermitteln oder vermitteln zu lassen durch unsere Autorinnen und Autoren, Redakteurinnen und Redakteure, dass es vielleicht doch ein bisschen gewichtiger und besser hinterfragt und gut recherchiert ist.
Und wer kann sich da melden? Gibt es da ein
Einrichtungsraum
oder?
Ja, wir haben das ausgeschrieben und es sollten schon Menschen sein, die also im Grunde genommen ihr Abitur oder einen entsprechenden Abschluss haben und die Intention haben, einen Medienberuf in irgendeiner Form auch im Musikbereich gerade zu ergreifen. Also vielleicht sogar schon ein Bachelor irgendwie in jede Hochschule bietet inzwischen irgendwie so einen Journalismusstudiengang an, mehr oder weniger qualifiziert, mehr oder weniger wichtig eingeordnet in den Fächerkanon. Und wir wollen da eben unser Schwergewicht drauflegen und auch unsere
Kompetenz. Ist das eine Deadline oder kann man sich fortlaufend melden?
Ich gestehe, die Deadline ist gestern abgelaufen.
Oh, Schade. Dann hoffe ich, dass sie es irgendwann trotzdem macht oder sonst.
Aber es ist so, das ist nicht das.
Initiativ melden.
Es ist auch so, das ist jetzt die erste, sozusagen die erste Runde, die wir machen. Die machen wir übrigens auch zusammen mit der Jeunesse Musicale. Also da wird sicher auch was in weil die tolle Kurse machen und tolle musikalische Veranstaltungen, wo man dann natürlich sagen kann, okay, wir fahren dahin und schreibt darüber und dann gucken wir uns das an oder macht einen Film oder macht einen Podcast oder wie auch immer, dann werden wir das Ganze kritisch sichten. Aber wir werden auch, wir haben, das Tolle ist, wir haben, glaube ich, fast an die 20 Bewerbungen bekommen. Super. Das ist, obwohl wir es wirklich nicht fett beworben haben. Und wir können aber im Grunde genommen, weil jeder seine einzelne individuelle Betreuung bekommen, wir können im Grunde genommen nur 5 oder 6 maximal nehmen. Und müssen den anderen also schreiben, dass sie vielleicht auch in der nächsten Runde dann genommen werden. Es ist eigentlich ganz hochwertig zum Teil, was da gekommen ist. Hat mich total gefreut. Und ja, den schicken wir dann als Trostpreis erstmal zur Überbrückung umsonst die NMZ. Ja.
Okay, aber ihr macht weiter. Das finde ich ja super.
Ja, wir machen weiter.
Du hast ja vorhin jetzt erzählt, dass du bei dem Bose Verlag warst, dass du dann bei dem Vorläufer der NMZ warst. Wie ist es dann weitergegangen mit der NMZ? Und irgendwann warst du ja dann Chefredakteur.
Ja, also ich habe ja dann aufgehört, da beim Funk, habe ich erzählt, bei Klan und Co. Und das habe ich getan, weil mich der Bose Verlag gerufen hat. Die suchten also für die NMZ, aber auch für ihre Pädagogikprogramme und für ihr Marketing noch einen Menschen. Und da bin ich dann eben zwischen München und Regensburg hin und her getanzt, um dann in Regensburg zu landen. Bin Chefredakteur der NMZ geworden, relativ bald. Die NMZ, die ja vorher Musikalische Jugend hieß, hatte sich zunehmend, wie soll ich sagen, geweitet, hatte ihre Optik geweitet, ist auch stark in die Schulmusik reingegangen, vor allen Dingen aber auch in die Musikschulen, hat entsprechende Verbände um sich versammelt, ohne dass die jetzt, sagen wir mal, so ein totales Einspruchsrecht bekommen hätten auf unsere redaktionelle Ausrichtung. Das zeigt sich vielleicht auch daran, dass immer ein sehr freundlich-kritisches Auge auf den Deutschen Musikrat, die Sammelorganisation dieser ganzen Lobbyorganisationen hatten. Und dann war 69 war eben die Zeit, wo wir sagten, nee, Musikalische Jugend, das ist nicht mehr der richtige Titel. Wir haben ganz anderen Anspruch. Wir haben einen hohen kulturpolitischen Anspruch, der sich auch in unserem Titel ausdrückt. Sollte. Und deswegen haben wir das Ganze geweitet, haben es auch inhaltlich geweitet, haben dort einen starken kulturpolitischen Akzent mit reingebracht und seither und auch ein zum Teil einen kritischen, zum Teil haben wir angefangen, Glossen zu schreiben und haben mit Cluster Leute veräppelt und haben uns ein paar Gerichtsverhandlungen eingesammelt, weil wir entweder schlecht recherchiert hatten oder die Wahrheit gesagt haben. Manchmal kann man das fast nicht unterscheiden. Naja, doch eigentlich schon. Ich denke mal, so hat sich die Zeitung über die Jahre und Jahrzehnte gut entwickelt. Wir hatten auch das Glück mit Gerhard Rode, speziell jetzt für die zeitgenössische Musik, für die neue Musik, einen super Redakteur zu haben. Und wir haben doch sehr viele freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sehr kompetent sind und eben auch die verschiedenen Festivals wahrgenommen haben. Also ich selber bin fast nie Musikkritik geschrieben, weil ich mich da immer, wie soll ich sagen, zu befangen fühlte und auch zu wenig, ich hab nicht Musik studiert, zu wenig informiert oder tiefgründig. Ich hätte nur sehr assoziativ berichten können. Das habe ich manchmal auch gemacht. Und in Gesprächen habe ich da auch kein Blatt vor den Mund genommen. Aber in der Zeitung haben wir eben schon geschaut, dass wir ein wirklich breites Spektrum an unterschiedlichen Haltungen und Meinungen. Ich möchte auch an Reinhard Schulz erinnern, der leider viel zu früh gestorben ist und der wirklich eine relativ strenge, aber doch sehr, sehr empathische Sicht über die zur zeitgenössischen Musik ins Blatt gebracht hat. Er hatte also ein paar Komponisten, die er und Komponistinnen, die er schätzte und etliche, die er also in Klump hauen konnte, auch eben verbal. Also dieses Spannungsfeld, das ist im Grunde genommen verbunden mit Persönlichkeiten, die wirklich, wirklich was drauf hatten. Und auch heute ist es ja noch so, dass wir eine Reihe von Autorinnen und Autoren haben, die die zeitgenössische Musik, die neue Musik gut kennen, hochhalten, die verschiedenen Farben ausleuchten. Aber ich habe insgesamt den Eindruck, dass die zeitgenössische Musik für mich also im Grunde genommen das Laboratorium, die Entwicklungsabteilung aller Klänge, auch für die Zukunft, dass das so ein bisschen in den Hintergrund des Kommerzgedröhns gerückt ist. Und da haben wir es dann auch als Fachzeitschrift gar nicht ganz so einfach, sagen wir mal, unsere Leserinnen und Leser an uns zu binden und zu holen. Wir machen ein tolles Hochschulmagazin, wo wir dann eben auch sehr viel Dienstleistung im Grunde genommen bringen. Wir sind seit 97 im Internet. Martin Hufner ist der Spezialist dafür, der uns da mit reingebracht hat und uns nach vorne gebracht hat. Aber wir sind natürlich nicht YouTube und wir sind nicht Amazon. Wir können unsere Bücher und unsere Zeitschriften, die wir machen eine ganze Reihe inzwischen, Gott sei Dank, die vertreiben sich nicht übers Internet, sondern die vertreiben sich im Grunde genommen dadurch, dass sie qualitätvoll sind und von Mund-zu-Mund-Propaganda ganz einfach neue Rezipienten bekommen.
Das heißt, wie lange bist du schon bei der NMZ?
Bei der NMZ bin ich seit 68.
Super.
Also damals hieß sie ja noch Musikalische Jugend, wie gesagt, das sind die drei Jahre, diese drei Übergangsjahre. 71 ist sie, nee, 68, 69 ist sie, ein Jahr ist sie umgetauft worden. Also das habe ich noch mit gut miterlebt und auch, du dürft auch schon meine Meinung dazu sagen.
Ich glaube, dass das auch das, was du sagst, dass man so einen Überblick hat über die verschiedenen Themenrichtungen, was kann eine Zeitung interessant machen, das ist ja genau das, was ich auch von einem Chefredakteur erwarte. Und dann ging es ja noch weiter, dann hast du ja den Conbrio Verlag gegründet.
Ja, das hat einen guten Grund. Das war so, der Bosse Verlag gehörte ja eigentlich dem Bärenreiter Verlag. Das heißt, er war nicht ganz unabhängig, Bernd Bosse war so da eigentlich jetzt vom Geschäftlichen her gesehen Prokurist. Und ich wurde ja sein Nachfolger 1966 auch als Prokurist, wobei man dazu sagen muss, dass was das Wirtschaftliche betrifft, das ist nicht so unbedingt meine Stärke, bei Weitem nicht, würde ich mal sagen. Auf der anderen Seite, ganz, ganz blöd bin ich auch nicht. Und ich habe schon gemerkt, dass die Bärenreiters unser Starprojekt, das war damals die musikalische Früherziehung, die mit der roten Tasche und dem Glockenspiel, dass die daran eigentlich mehr verdienten als wir, obwohl wir die gemacht haben. Und zwar sicherlich nicht bösartig, aber waren eben geschickt in dieser und hatten die entsprechenden Leute in ihrer Wirtschaftsabteilung. Und ich kann mich noch immer erinnern, wie ich nach Kassel gefahren bin, voller Wut im Bauch und wie ich getobt habe, vor allen Dingen im Bereich der Auslieferungen, weil die uns abgezockt haben damals. Das ist nur so, also das habe sogar ich gemerkt. Und dann bekam ich einen Partner, weil wir eine Zeitschrift machen wollten, eine neue, die hieß Muse. Das sollte eine Zeitschrift für Musik und Eltern sein, speziell für den Musikschulbereich. Und diese Zeitschrift und eben auch im Grunde genommen ein journalistisches Fundament für die musikalische Früherziehung, die nach meinen Begriffen inzwischen unbedingt renovierungsbedürftig war. Und das haben wir also gemacht. Das habe ich zusammen mit Felix Röhl, hieß der, gemacht, der dann später mal mit dem Ludwig-Musical seine eigenen Erfahrungen gemacht hat. Und wir haben dann also die Muse gegründet und die hat dann ordentlich Minus gemacht, leck, leck, fürchterlich. Und ich bekam dann aus Kassel also einen drauf nach dem anderen und konnte aber argumentieren, dass es eigentlich ein Instrument war für die Früherziehung, die unser bestes Pferd im Laden war bei Bosse. Und darüber haben wir uns so gestritten, dass ich irgendwann gesagt habe, nee, das hat keinen Sinn mehr. Und dann bin ich also in Kontakt getreten da mit den entsprechenden Kasselanern und zusammen mit Felix haben wir also ein kleines Verlagskonzept entwickelt, haben auch schon Kontakt aufgenommen zu damals Felix Janosa und Jörg Hilbert, was den Ritter Rost betraf. Mhm. Das war so unser erstes großes gemeinsames neues Verlagsprojekt. Und dann haben wir Combrio gegründet für ein Schweinegeld, das wir nicht hatten, die NMZ aus Bosse rausgekauft und rings um die NMZ dann eben den Combrio Verlag aufgebaut.
Mhm. Genau. Und da gibt es ja jetzt auch mittlerweile noch einige andere Medien, ne, wie Politik und Kultur.
Was ja,
das, macht, also Oper und Tanz gibt es ja.
Ja, ja, ja. Und Kulturaustausch vom die Zeitschrift Kulturaustausch, die leider nur vierteljährlich erscheint, aber auch wirklich eine super Zeitschrift ist. Aber worauf ich besonders stolz bin, ist mit dem mit meinem Streitliebesfreund Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat, 20 Jahre jetzt bald, die PUK in die Welt gesetzt zu haben. Und das ist wirklich ein wichtiges und schönes Organ, und auch Oper und Tanz. Das ist die Fachzeitschrift für Opernchöre und Bühnentänzer, die wir con amore machen. Und wir haben auch dann noch die einzige Fachzeitschrift deutschsprachige für Gregorianik, die wir zweimal im Jahr immerhin produzieren und die mir einen sehr interessanten Besuch im Vatikan eingebracht hat, beim Papst sogar, Benedikt damals, der kommt ja aus Regensburg, ich vermute mal, deswegen ging das irgendwie. Und das war also schon alles oder ist eigentlich ein ganz spannendes Programm. Also ich meine, wir haben ja inzwischen ein relativ breites Portfolio, nennt man das, glaube ich, von nahezu Coffee-Book-ähnlichen Wagner-Geschichten über Jazz-Bücher, über Theaterbücher, aber auch eben sehr, sehr viel Musikpädagogik, wozu ich sagen würde, das ist eigentlich so der Bereich, den ich für besonders wichtig halte, als auch kulturpolitisch für besonders wichtig halte, weil ich denke mal, dass die musikalische Bildung auf vielen, vielen Ebenen ganz einfach Menschenbildung ist, nicht nur Herzens-, sondern auch Hirnbildung, wobei ich nicht sagen täte, dass Musik intelligent macht, wie es manche behaupten, sondern ich glaube, dass es gehört einfach zu uns, zur Menschlichkeit, zum Menschlichsein, auch für die Vielfalt unserer Gefühlsrezeptoren, die wir an allen erdenklichen Stellen nicht nur des Hirns, sondern auch des Körpers haben. Und dass wir uns an der Stelle sensibilisieren, aber auch gut informieren und klug machen und uns bewusst machen und eben auch die Geschichte, die das Ganze hat, nicht vergessen und uns darüber informieren. Das halte ich also für existenznotwendig. Und das ist auch eine starke Motivation immer für mich gewesen, in der Richtung publizistisch tätig zu sein.
Jetzt möchte ich gern von dir wissen, oder vielleicht sind die Hörer da auch neugierig, wie sieht dann so ein Tag von Theo Geißler aus?
Also das Schöne ist, ich bin ja jetzt im Grunde genommen schon längst Rentner. Und ich habe das Riesenglück, dass ich ein Personal habe oder Menschen um mich habe, die wirklich richtig gut sind und die seit langen Jahren schon bei mir sind. Ich darf vor allen Dingen hervorheben, dass wir ein Unternehmen sind, das wirklich halbe, was die Geschlechterverteilung betrifft, besetzt ist und dass gerade eben auch die Frauen bei uns im Verlag, ich denke an Barbara Haag, die also im Grunde genommen viel wichtiger und intensiver den Verlag im Moment betreut als ich, aber auch unsere Anzeigenchefin, Frau Wagner, das geht über unsere Produzentin, Frau Pfaffenhäuser oder über unsere Lektorin, Frau Geiser. Also das sind, ist ganz einfach eine Familie, würde ich mal sagen, die gut zusammenpasst und wo ich sag's mal offen, Opa bin. Und ich bin da fühle ich mich so ein bisschen diffamiert, ich bin kein weißer alter Mann, der dann da irgendwo hierarchisch auf seinem Thron hockt und mit kritischer Miene und super schlauen Kommentaren da irgendwie in die alltägliche Arbeit reinpfuscht, sondern ich denke mal, ich kann immer noch ein bisschen was erzählen. Wir streiten uns auch gelegentlich. Das ist aber nicht so, dass ich da bei Weitem immer Recht bekäme. Das ist, sagen wir mal, das Ambiente. Und mein Tag sieht so aus, dass ich ein bisschen länger schlafe als früher, nämlich immer so bis um 8, dann höre ich Musiknachrichten und so weiter, dann schunkle ich so gegen 10:30, 11 in den Verlag. Und dann informiere ich mich nochmal über unser Netz, über alles Erdenkliche, was im Netz ist. Ich gucke mir die Publikationen an, die bei uns ja dann eingehen, oder auch Angebote, die wir bekommen, und sag was dazu. Wir haben also unsere Schuhe fixe, wo wir uns zusammenhocken und beraten, was machen wir, wie machen wir es, wer macht was. Und das ist eigentlich schon eine ganz gute Tagesleistung für einen Oldie wie mich. Ich schreibe auch natürlich noch immer so ein bisschen heiter, giftig, fröhlich, liebevoll. Und das macht mir sehr viel Freude und gibt mir sehr viel Mut auch, nicht völlig zu vergreisen und verkalken und verblöden.
Ja. Du bringst dich noch ein und bleibst jung und wir dürfen noch...
Naja, jung, bleibt man nicht. Also das, ich merke schon, dass ich ein bisschen zum Teil aus der Zeit falle. Ich merke das, wenn ich also mich jetzt inzwischen weigere. Ich bin noch auf dem Facebook, aber nicht mehr bei Instagram, nicht mehr bei Telegram. Also das lehne ich, mag ich nicht mehr. Und das halte ich auch für Mitteilungsformen, die von ihrer Konstruktion her, die eine gewisse Verblödung fördern. Ich sage das mal so krass. Und eine Verkürzung des Denkens, eine Verkürzung des Urteilens, eine Faulmachung beim Nachfragen, das finde ich nicht gut. Aber das kann sein, dass das nun wirklich so ein Altherrengeschwätz ist und dass das eine ganz andere Funktion hat inzwischen. Jedenfalls in dem Bereich, da muss ich nicht, das muss ich nicht. Außerdem, da gibt es sicher viele Junge, die das besser können, besser machen. Was ich manchmal auch nicht kapiere mehr, ist die Sprache, die sich zum Teil so entwickelt. So früher, wir hatten ja auch in unserer Jugend unsere Jugendsprache, die keiner verstehen sollte dann eigentlich auch oder so oder musste. Also das ist heute wieder sicherlich genauso. Und da merke ich aber, kapiere ich nicht mehr oder komme ich nicht mehr so richtig mit. Und ich fände es peinlich für mich jetzt, wenn ich mich diesen verbalen Konstrukten da annähme und die zwanghaft in meinen Schreib- oder Sprachfluss da einbaute. Also das fände ich wirklich irgendwo ein bisschen albern. Das tue ich nicht mehr. So, und dennoch denke ich, ist mein Vokabular oder meine ist mein Vokabular noch ausreichend, zumindest das noch zu formulieren, wonach mir gerade ist. Und es gibt noch eine ganze Menge Leute, ich hoffe nicht nur in meinem Alter, die das auch ganz gerne lesen. Ja.
Du hast ja schon erwähnt, die liebe Barbara Haag ist ja auch fest in Rhythmus, ja. Das war mit Verlegerin, das ist ja deine Frau. Und ihr arbeitet zusammen, ihr kooperiert zusammen und fällt euch das leicht? Also ich finde es auch immer toll, so einen Mann und Frau an der Spitze von einem Unternehmen zu sehen. Eben also auch, wie du sagtest, mit der Geschlechtergleichheit.
Also es ist ja so, dass ich Barbara, ich glaube, die hat sich schon mal bei mir beworben, als ich noch beim Gustav Bosse Verlag war. Damals war sie in Weikersheim bei der musikalischen Jugend und ich suchte jemand, einen Lektor oder so. Allerdings ging es dem Verlag damals saudreckig. Und ich bekam ein paar schöne Bewerbungen zwar und Barbara bewarb sich auch und es gefiel mir super gut, was sie da geschrieben hatte. Aber ich wollte niemand, wie soll ich sagen, aus größerer Entfernung jetzt in diesen gefährdeten Verlag locken und habe mich dann für einen Mitarbeiter aus Regensburg entschieden. Ich habe ihr das auch gesagt und da hatte sie ein gewisses Verständnis und 15 Jahre später oder irgend sowas, 20, trafen wir uns dann. Sie war in Niedersachsen beim Landesmusikrat zuständig für Orchester und Jugend musiziert und was weiß ich. Wir trafen uns also, ich war als Moderator für irgendeine Veranstaltung da vom Landesmusikrat eingeladen und ich guckte sie an und liebte sie und sie aber noch nicht mich. Und dann habe ich sie aber so ein bisschen im Auge behalten und dann hat sie ihm gezeigt, dass Hartnäckigkeit manchmal auch zum Erfolg führt. Und es war dann erstmal so, dass wir dringend jemanden im Verlag brauchten, der auch wieder dank meiner Liebe zum Gedruckten, ich hatte also einen ganzen Keller gefüllt mit Büchern, die sich nicht verkauften, dass wir jemanden brauchten, der also da eine materielle Ordnung reinbrachte. Und Barbara hatte gerade noch ein Studium als Betriebswirtschaftlerin absolviert und schucks habe ich sie gelockt und konnte sie dafür begeistern, nach Regensburg zu kommen. Und so ergab sich das. Und dann würde ich sagen, dass es uns heute irgendwie so gibt und dass es uns so relativ gut geht, auch dass wir so einigermaßen gut durch diese problematische Zeit bis jetzt gekommen sind, das verdanke ich Barbara. Und nicht nur Barbara, sondern eigentlich dem ganzen Team. Aber sie hat das Team wesentlich mit, ich möchte mal sagen, gelenkt oder auch befeuert. Und ist jemand, der dafür die Stabilität gesorgt hat und auch fürs Engagement, das notwendig war. Und da bin ich nur herzlich dankbar und kann sagen, ich habe ein Sauglück gehabt, dass ich das so gefügt hat. Ja, so ist das. Und ich kann da wirklich jetzt relativ beruhigt auch in die Zukunft gucken, denn eins muss ich sagen, sie ist natürlich eine ganze Ecke jünger als ich. Und ich sehe im Grunde genommen, dass sie nicht nur schon die Gegenwart, sondern auch eine ganze Menge Zukunft dieses Verlages ist. Ja.
Eine sehr schöne Fügung, auch dass ihr dann euch so die Bälle zuspielen
könnt. Ja.
Und genau, du hast ja gerade auch noch die etwas spannende, problematische Zeit, in der wir gerade sind, erwähnt. Was wünschst du dir, dass jetzt in der Kultur passiert oder wie kann das weitergehen oder was wären wichtige Impulse? Du hast ja schon die Früherziehung erwähnt.
Also ich hoffe zum einen, dass Kultur über weite Strecken analog bleibt. Ich sag das mal so, dass also jetzt nicht jede Institution anfängt, eine eigene kleine Filmfirma zu werden und sicherheitshalber mal ihre gesammelten Produktionen per schlecht produzierten Video in die Welt zu streuen. Also ich sehne mich danach, nach dem direkten Kontakt im Konzertsaal, im Opernhaus, in der Open-Air-Veranstaltung. Ich glaube, das ist wichtig, dass also jetzt nicht so eine digitale Trägheit oder Multiplikationssucht eintritt. Das nächste ist, dass ich finde, dass die Kulturschaffenden ja, auch die, gerade die Musiker, dass die im Rahmen dieser Pandemie verdammt schlecht behandelt worden sind. Ich meine, wenn ich mir überlege, dass die Lufthansa oder die Autofirmen Milliarden in die Portfolios geschoben bekommen haben und dafür ihre Leute entlassen und sich wirklich nicht um Umweltschutz kümmern, nichts, null, oder nur so tun und rumschwatzen und es passiert nichts, dann kann mich die kalte Wut packen. Und ich hoffe sehr, dass da tatsächlich die Jungen, das Fridays for Future und ähnliche Bewegungen da wirklich mächtig werden und mächtig reinhauen in diesen, wie ich finde, doch über weite Strecken korrupten Polithaufen. Ja, das wünsche ich mir und ich glaube und sehe darin halt eine große Chance, auch jetzt nach dieser Pandemie, dass diese Kräfte noch stärker und noch bewusster werden und auch in der Bevölkerung noch eine größere Bedeutung bekommen und dass eine stärkere Öffnung geschieht, weg vom Ego, Ego, Ego und Sechszylinder-Schuf hin zu einer deutlich naturbezogeneren und auch kulturbezogenen Sicht der Dinge, eben nicht mehr nur gedeckelt von einem brachialen Monetarismus und Kapitalismus, sondern tatsächlich von intelligenten Formen des Gemeinsinns und des Zusammenseins. Also das erhoffe ich mir und das wünsche ich mir.
Ich wünsche mir das auch. Wofür bist du derzeit dankbar?
Also erstmal bin ich dankbar, dass ich geimpft wurde. Ich sage das ganz ehrlich. Und dass mir das viel Angst genommen hat und dass es bei meiner Frau und bei meinen Mitarbeitern ähnlich ist. Wir sind hier, dass noch niemand von uns erwischt hat. Ich sage das mal so flapsig. Also dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin außerdem dankbar für die Sonne, wenn sie nicht zu heiß ist. Und ich bin dankbar dafür, dass ich in meinem doch fortgeschrittenen Alter zumindest oberhalb der Oberlippe noch einigermaßen klar im Kopf und im Körper bin, auch wenn ich so ein paar Zipperlein mit meiner Wirbelsäule habe oder so. Aber das ist alles gut erträglich, wenn man, finde ich, noch Spaß hat an Schreiben, am Teilnehmen. Und auch, ich meine, ich sehe und lerne auch noch so viele sympathische junge Leute kennen. Dafür bin ich dankbar. So, das finde ich ist, ich höre so viel gute Musik. Dafür bin ich dankbar. Und was mich freut, ist, wir haben gerade, wurde ein neuer Impuls im Bereich der Musikförderung ja ins Leben gerufen, der speziell auch gerade den Amateurmusikern viel hilft. Und wir erkennen gerade, was für eine unglaublich intensive Musiklandschaft, bunte Musiklandschaft wir gerade auch auf dem Land haben, also auf den in kleinen Städten, was da für Vereine aus dem Boden schon, man kann nicht sagen gestampft wurden, sondern die gab's und die sorgen für musikalische Bildung in einer wunderbaren Art und Weise, die zugleich auch soziale Kontakte schafft und herstellt. Und das finde ich ganz großartig. Und dass ich das noch so erkennen konnte, weil manchmal ist man davon ja auch distanziert, wenn man dauernd in irgendwelchen Großveranstaltungen rumeiert oder bei irgendwelchen Bonzen Gespräch geführt, dann übersieht man das manchmal. Also das ist mir eigentlich erst in letzter Zeit so bewusst geworden, dass das so eine bunte, tolle Blütenwiese an unterschiedlichsten Musikformen, Musizierformen, immer verbunden mit im Grunde genommen einem Verständnis füreinander einem Engagement füreinander und unglaublich viel unbezahlter Leistung, möchte ich mal sagen, doch in unserem Land vorhanden ist.
Ja, wir sind tatsächlich bei der letzten Frage und da möchte ich von dir wissen, welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern oder Künstlerinnen geben?
Stark bleiben, selbstbewusst werden, üben, viel musizieren, ruhig auch mal noch nicht perfekt, vor einem kleineren Kreis, sich durchaus auch mal bei vernünftigen Wettbewerben stellen, ausprobieren. Also den ganz Jungen lege ich wirklich entweder Jugend musiziert oder auch die Wespe zum Beispiel, also die Wochenenden für ganz freie Musizierform ans Herz. Und wie auch immer, sich raustrauen und Musik machen, aber auch schauen, dass man Menschen trifft, mit denen man gemeinsam musiziert. Das finde ich also ganz wichtig, dass man Ensembles gründet, so oder so. Die können dann auch mal wieder auseinanderfliegen oder man probiert mal einen anderen Stil, sich nicht zu früh festlegen, sondern ausprobieren, was einem Spaß macht. Und man wird merken, was einem was gibt, das spürt man dann in dem Moment, wo man spielt, wo man es umsetzt, auch im Zusammenspiel ganz einfach mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den Mitmusikantinnen und Mitmusikanten. Und da wünsche ich allen viel Mut, viel auch Durchhaltevermögen. Und da möchte ich gerne noch eine Menge davon kennenlernen und erfahren.
Ja, ganz wunderbar. Ich danke dir sehr herzlich, dass du dir heute diese Zeit für mich genommen hast. Ich grüße nach Regensburg. Vielleicht komme ich ja mal wieder. Ich war ja schon mal da.
Ja,
verpasst. Ich habe so alle anderen gesehen, aber das können wir ja nochmal nachholen. Und ja, bleibe gesund.
Ja, du auch und alles du Gute auch für dich und ich finde auch spannend, dass du deine Podcasts ja auch verschriftlichst, zum Teil zumindest und insofern auch nochmal dafür sorgst, dass das sich nicht, ich sag's mal so, versendet, wenn die bei YouTube oder was weiß ich wo zu holen sind. Ich finde es noch was anderes, wenn man ein Buch handhält. So altmodisch bin ich.
Ich habe mich aber das Buch auch sehr gefreut. Dann wünsche ich dir noch eine richtig gute Woche und bis bald.
Danke. Alles Gute dir. Tschüss.
Dies war also das heutige Interview und ja, ich bin wie immer sehr dankbar für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiter zu empfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben. Und bis zum nächsten Mal, deine Irene.